oder wir, ich nenne jetzt mal alle wir, die mit Auszeichnungen arbeiten oder was, wir bekommen schon sehr viel Aufmerksamkeit. Wir sind aber, finde ich, wir müssen ein bisschen das Sprachrohr auch für die sein, die im Background arbeiten. Die machen ja genauso einen tollen Job. Es kommt ja eben aufs Team drauf an und die haben genauso, natürlich, die leisten vielleicht sogar mehr Arbeit. Wir machen andere Arbeit, die leisten mehr Arbeit.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute ja in einem Restaurant zu Gast und ich habe es heute ein bisschen anders gemacht. Normalerweise stelle ich immer meinen nächsten Gast vor. Heute habe ich mir mal gedacht, die Vorstellung, die ich mir eigentlich immer mal zurechtlege, habe ich mal durch eine KI gejagt, ist ja im Moment der neueste Trend. Und ja, stell unseren nächsten Gast jetzt einfach mal so vor, wie es die KI beschrieben hat. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Willkommen in Deckendorf, dem Ort, der so charmant ist, dass selbst die Donau einen Bogen macht, um Hallo zu sagen. Heute bin ich in Niederbayern gelandet, einem Ort, der für seine Gemütlichkeit bekannt ist. Aber haltet eure Lederhosen fest, denn heute wird es alles andere als gemütlich. Wir sprechen nämlich mit einem Koch, der nicht nur in der Küche seines preisgekrönten Restaurants zaubert, sondern auch kurzerhand beschlossen hat, die kulinarischen Grenzen zu sprengen und ins Taste Space abzuheben. Ja, ihr habt richtig gehört, er und sein Sous-Chef Lukas Sonntag haben ihre Kochmützen gegen Raumanzüge getauscht, um die Galaxie der Gaumenfreunden zu erforschen. Aber haltet den Kochlöffel noch mehr fest, denn dieser Küchenvirtuose begibt sich auf eine kulinarische Weltreise, die Taste Tour. Und das Beste dran, ihr könnt vom heimischen Sofa aus mitreisen, dank seines YouTube-Kanals, der so voll mit leckeren Abenteuern ist, dass euer Internetanbieter eventuell nach Gewürzen duftet. Also schnallt euch an, schaltet den Sicherheitsmodus eures Kühlschranks aus und sagt Tschüss zu eurer Diät, denn heute sind wir bei The Flying Schlemmer mit dem einzigartigen, dem unvergleichlichen, dem kulinarischen Überflieger Daniel Klein.
Oh Gott, ich muss fast weinen. Mega, also mega Einleitung, herzlichen Dank. So empfindet man das gar nicht, ne? Das ist wie die tägliche Arbeit irgendwie, ne? Also, okay. Bin jetzt ein bisschen geflasht, ne? Einen Raumanzug habe ich noch nicht, aber ist auch mal interessant, ne? Können wir auch mal anziehen.
Normalerweise, wenn es ich jetzt selber gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so lang gewesen.
Kurz. Ja, ich habe mal gedacht, ja gut ausgeholt auf jeden Fall, aber mega, mega, coole Einleitung.
Ja, Daniel, die erste Frage vorneweg, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Gibt es in Deckendorf nur 35 Köche und du bist jetzt der 36.?
Nee, das war die Hausnummer Moos. Ich habe gesagt, die nehmen wir mit. Also es war die Thundorfer Straße 36, wo wir vor 6 Jahren das Abenteuer ein bisschen gestartet haben. Und habe gesagt, ja, das ist eine Marke mittlerweile nach 5 Jahren in Moos und nehmen wir mit. Definitiv nehmen wir mit.
Und Cook, woher kommt's?
Cook heißt mutiges Unterfangen und ich glaube, das war's auch, wie wir gestartet haben. War ja mutig, ne? So ein Koch und eine Hotelfachfrau machen sich irgendwie selbstständig und 3.000 oder 5.000 Seelenort. Und deswegen haben wir es Cook genannt, ja.
Du hast das gerade schon gesagt, ihr wart davor im Moos beheimatet, seid jetzt Richtig. Nach Deckendorf umgezogen. Was war denn der Grund für einen Standortwechsel?
Wir haben gesagt, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wir sind natürlich, wir haben ja altes Wirtshaus übernommen, was früher altes Wirtshaus war. Die Küche war jetzt nicht die modernste, also wir mussten uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann war natürlich die Frage, investierst du in den Standort Moos oder machst du was Neues, ne? Und wir haben ein tolles Angebot hier bekommen, also eine tolle Location zu pachten. Und dann haben wir gesagt, warum nicht? Also, Sicherheit.
Wie würdest denn du hier deinen Kochstil beschreiben?
Boah, weil das ist immer die schlimmste Frage für einen Koch. Ne? Das ist so der Endgegner an Fragen für einen Koch.
Ja, dann haben wir gleich weg.
Boah, das ist wirklich sehr, sehr emotionsabhängig, saisonabhängig, wo wir Bock drauf haben. Also ich habe gesagt, wir haben ja den Stern damals bekommen, weil wir so sind, wie wir sind. Das heißt, wir müssen uns nicht verändern. Ich habe damals schon gekocht, wo ich Bock drauf hatte. Und so ist eigentlich der Küchenstil entstanden. Und ich habe gesagt, natürlich hast du irgendwo Einflüsse und es steht immer in irgendwelchen Kritiken, welche Einflüsse und was auch immer. Aber ich habe gesagt, wir haben einfach nur Bock drauf. das zu machen, wo wir wollen.
Ja, einen Stern gibt es ja auch immer für das, was man schon geleistet hat. Und
richtig, richtig, also fürs letzte Jahr. Genau. In der Regel.
Hast du ein Lieblingsprodukt, was bei dir relativ häufig auf der Karte steht oder immer wieder auftaucht oder du einfach gern zubereitest oder bist du da?
Gegen den Trend Butter, also tatsächlich. Also nee, Butter ist halt so ein eigentlich ein total versteckter Hauptakteur. Also weil er eigentlich irgendwie überall in jedes Püree irgendwo passt er rein, aber er ist jetzt nicht vordergründig, sondern man braucht ihn einfach immer. Und ist wirklich so einer der Hauptakteure, wobei ich auch sehr viel mit Säure spiele und da natürlich jede Zitrusfrucht irgendwo zu meinen Lieblingskomponenten irgendwie gehört.
Was kommt es bei der Butter drauf an? Also
ja, Butter brauchst du halt überall, ne? Also ja. Das finde ich so, das Wichtigste, was im Kühlhaus sein muss, ist Butter.
Woher kennt man die Qualität? Weil ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucher in den Supermarkt gehe, da höre ich ja von der Billigbutter bis zur High Quality, zumindest beim Preis, alles.
Ja, sicher. Also natürlich kennen wir die Qualität jetzt von der Butter erst einmal im Preis in der Regel. Wenn es handwerklich hergestellt ist, umso besser. Also es gibt ja mittlerweile, ich glaube, hier im Bayerischen Wald zwei Jungs, die machen das auch mit der Butter ziemlich qualitativ hochwertig. Es ist schon ein Produkt, wo es wirklich Qualitätsunterschiede gibt. Und wenn man mal auf einer Hütte war, irgendwo in Österreich und haben so ein Butterbrot gegessen, wo sie nur die Butter selber stampfen, dann merkst du einen Unterschied, definitiv.
Wenn ich so auf deine Karte schaue, die du Stand heute gerade anbietest, dann fällt mir bei dir spontan der Suppengang ins Auge. Zwiebel, Gruyère, sprich ich richtig aus? Ich und mein Französisch. funktioniert nie in letzter Zeit. Brezel und Creme Fraiche, also vor allem die Brezel ist mir ins Auge gestochen. Was steckt dahinter und wie funktioniert es?
Boah, wir versuchen uns ja weiter zu entwickeln, deswegen haben wir mittlerweile 6 Gänge vegetarisch. Ist ja so, wo wir gesagt haben, hey, damit können wir arbeiten, damit können wir leben, wir wollen nicht komplett vegetarisch sein, dafür ist mir bin ich auch zu viel Fleischesser, als dass ich jetzt komplett umstellen möchte, aber gesagt, wir müssen was entwerfen. Und dann war natürlich die französische Zwiebelsuppe, die man klassisch kennt, so die Vorgabe. Und dann habe ich gesagt, naja, du kannst ja nicht nur eine Zwiebelsuppe servieren. Dann bin ich drauf gekommen, naja, in der Zwiebelsuppe ist irgendwie so ein Toastbrot klassisch mit Käse überbacken drauf, also hat schon mit der Käse reingepasst, ne, der Gruyère. Und ich habe dann gesagt, naja, wir sind in Bayern, was hält man davon, wenn wir so einen Tiroler Käseknödel machen? Und das ist der Suppengang. So ist eigentlich der Suppengang so ein bisschen im Kopf entstanden, nur wir haben da natürlich nochmal ein bisschen angepasst, wir reduzieren ja die Suppe nochmal, also konsequent nochmal um bestimmt 2/5 nochmal runter oder so, oder um 1/4 und das ist schon, also das war schon so der ausschlaggebende Punkt, aber mehr gibt's, also so läuft das irgendwie im Kopf dann ab. Ne?
Würdest du sagen, das Reduzieren ist im Prinzip, verdichtet ein bisschen die Aromen, den Geschmack,
ja.
Ist das der ausschlaggebende Punkt für eine richtig geile Suppe?
Ja. Ja, jein. Es kommt immer darauf an, was du für ein Grundaroma hast, glaube ich. Also wenn du irgendwas verdichten musst wie eine Zwiebel, ja, eine Zwiebel hat ein großes Aromspektrum, aber irgendwo ist es auch nicht konzentriert. Wenn du jetzt in eine Zwiebel reinbeißt, wirst du merken, naja, das schmeckt jetzt nicht Vollgas nach Zwiebel, aber du hast immer so einen komischen Nachgeschmack. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen es schaffen, dass du volle Zwiebel hast und die Süße von der Zwiebel. Die ist ja also das Nette an der ganzen Sache und so hast du halt viel Süße, viel Salz am Ende. Ne? Wenn du es dann noch salzt, hast du halt voll Umami. Und es schmeckt im Endeffekt wie eine tolle Hühnerbrühe, ist aber komplett auf Zwiebelbasis und hat den gleichen Druck.
Es war nicht nur die Brezel, die mich angelacht hat, sondern ich koche zurzeit daheim auch lieben ganz, ganz oft Zwiebel-Thymiansuppe. Funktioniert auch genial und mega. Reduziert habe ich es tatsächlich noch nicht. Sollte ich mal ausprobieren.
Ja, gerne. Also geht halt tatsächlich immer mit Sachen, die nicht flüchtig sind. Also wo du halt nicht irgendwie so nur eine flüchtige Aromatik drin hast, so wie Zitrone zum Beispiel. Wenn du jetzt Zitronenschale irgendwo reinmachst, reduzierst, dann wirst du die Zitrone nicht mehr haben. Lange zumindest nicht mehr.
Werbung.
Kennt ihr das auch? Ihr habt ein Produkt gefunden, ihr habt es ausprobiert und es hat euch so sehr überzeugt, dass ihr am liebsten mehr davon hättet? So ging es mir mit der Kupferkernpfanne von Olafsson, die ich für euch ausprobiert habe. Und ich sag's euch, es ist meine neue Lieblingspfanne. Wenn nur irgendwie möglich, mache ich alles nur noch mit dieser Pfanne. Das ist auch der Grund, warum ich gerne eine zweite hätte. Und warum diese Pfanne meine neue Lieblingspfanne ist, das hat ganz einfache Gründe. Erstens, sie ist super alltagstauglich, das heißt, sie ist super leicht und ich kann sie problemlos in den Geschirrspüler packen. Zweitens, Olafsson verwendet die beste Beschichtung, die es auf dem Markt gibt. Und sollte die Beschichtung dennoch mal kaputt sein, dann könnt ihr sie einfach einschicken und Olafsson beschichtet euch die Pfanne neu. Und drittens, der eingebaute Kupferkern, der hat eine geniale Hitzeentwicklung. Die neue Stufe 9 heißt ab jetzt Stufe 7. Wo gibt's das Ganze? Geht auf www.myolafsson.com und schaut euch um, sucht euch eure Lieblingspfanne aus und gebt beim Checkout den Gutscheincode Flying Schlemmer ein und ihr bekommt noch einen Pfannenwender aus Walnussholz gratis mit dazu.
Werbung Ende.
Ja, und was mir noch auffällt, du hast derzeit einen Brioche auf der Karte.
Ja.
Jetzt ist natürlich das nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, da ich von dir natürlich wissen will, wie funktioniert es. Also ich koche ja mittlerweile immer mehr, einfach weil ich auch sehr viel Input kriege durch jede Folge, ein bisschen mehr. Ich habe das, ist schon ein paar Wochen her, mal selber ausprobiert, einen Brioche gemacht. Mhm. Das erste ging total in die Hose.
War Stein oder war?
Viel zu eierlastig, zu fluffig.
Zu fluffig, okay.
Das zweite war dann besser. Also es war abends um 10 und mich hat dann eine Rappe gepackt und habe es dann nochmal probiert gleich. Mhm. Das zweite ist besser gelungen. Wie macht man es zu Hause perfekt?
Also glaube ich, was ein wichtiger Punkt ist, natürlich die Hefe. Also das ist glaube ich der oberste Punkt. Viel Butter, haben wir vorher schon besprochen. Und dann ist tatsächlich auch manchmal der Ofen. Also ich glaube, wenn der Ofen Schwankungen hat, wenn du aufmachst, wenn irgendwas passiert, ist schon so, du, der muss ja braun sein, der muss fluffig sein. Also es ist schon ein Punkt, also wo du treffen musst. Und ich glaube, das sind die drei wichtigsten Faktoren. Also die Butter-Wasser-Mischung in Anführungszeichen, die Hefe, die richtig gegangen ist. Und dann natürlich nur der Backofen. Das sind so die drei, glaube ich. Ich glaube, das Rezept ist erst einmal so beiläufig. Aber am Ende sind es die drei Punkte, die das Brioche irgendwie. Und dann natürlich die Bräunung. Also wie braun, wie schwarz, wie whatever.
Wir sitzen ja hier in Deckendorf, ja, eigentlich über ja. Deckendorf.
Ja, ja, kann man so nennen.
Es war nicht so hoch wie bei Martin Weghofer in Frankfurt. Da war es deutlich
höher. Die dürfen höher bauen, glaube ich.
Aber auch da war es über Frankfurt. Hier blickt man wunderschön über Deckendorf. Und du hast ja hier nicht nur das Gourmet-Restaurant, sondern ihr habt ja auch noch eine Kantine hier.
Richtig.
Ist das nicht ein riesiger Spagat? Was ist denn die Challenge dabei?
Oh, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich habe vor 3 Jahren hier gestartet in der Erle Immobiliengruppe als Berater. So sind da die Kontakte im Endeffekt zusammengekommen. Ich habe das kulinarische Gebäude obendrauf als Berater gestalten dürfen. Und irgendwann war die Kantine, die war erst nur outgesourced an einen Lieferanten. Irgendwann kam ja Corona und was auch immer. Und irgendwann kam natürlich auch der Wunsch von beider Seiten, können wir nicht zusammen eine Kantine machen? Ich habe gesagt, ja, können wir machen. Ich meine, es ist ein Familienunternehmen hier drin. Es ist ein sehr junges, es ist gerade Generationswechsel, jünger. Unten ist ein Fitnessstudio bei uns im Gebäude, was auch für die Mitarbeiter gedacht ist. Yoga-Stunden, also auch sehr viel Vitales. Und wir haben gesagt, wir müssen auch einen Spagat schaffen zwischen einer tollen Kantine, einen guten Preis, damit wir auch toll arbeiten können und es soll schmecken. Und die Leute sollen zum Essen kommen. Das ist so der Hauptspagat. Es ist jetzt keine Kantine, glaube ich, wie man es sich irgendwie so klassisch vorstellt, sondern es gibt immer 2 Gerichte, die sind frisch, die sind lecker. Wir benutzen teilweise die gleichen Grundprodukte, die wir im Gourmet-Restaurant, also jetzt nicht Kaviar und nicht Stör, sondern wir kaufen genauso ein, wie wenn wir fürs Restaurant einkaufen würden. Es sind dann die gleichen Lieferanten. Und wir haben gesagt, wir wollen schon, ist immer ein bisschen ein Spagat zwischen der Currywurst, der gesunden Currywurst und der guten Currywurst. Aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin und so ist eigentlich die Kantine irgendwann entstanden und die leibt mit schon seit Corona.
Bekommen Köche, die in der Kantine arbeiten, also wir haben ja sehr viele Köche einfach, die zuhören auch und ich bin mir sicher, dass nicht alle im Gourmet-Restaurant arbeiten, sondern sicherlich der ein oder andere in der Kantine, bekommen die Köche oftmals zu wenig Aufmerksamkeit?
Ja, definitiv. Also ich find alle, also wir, die mit Auszeichnungen arbeiten oder was, wir bekommen schon sehr viel Aufmerksamkeit. Wir sind aber, finde ich, wir müssen ein bisschen das Sprachrohr auch für die sein, die im Background arbeiten. Die machen ja genauso einen tollen Job. Es kommt ja immer aufs Team drauf an und die haben genauso, natürlich, die leisten vielleicht sogar mehr Arbeit. Wir machen eine andere Arbeit, die leisten mehr Arbeit.
Kriegt man denn Qualität in die Kantine? Hochwertige Produkte wahrscheinlich?
Ja, hochwertige Produkte und Handwerk.
Weil,
wenig Convenience-Anteil, also Convenience-Fertigprodukte, wenig davon und wenn notwendig, gute. Es gibt ja schlechte und es gibt gute, auch tatsächlich im Bereich Convenience. Also es muss man nicht immer, ist immer so ein Negativ-Name, aber da gibt es ja gute Sachen. Also wirklich gute Sachen, die handwerklich hergestellt werden, extra für uns, damit sie toll sind. Also es gibt ja die Möglichkeit auch. Natürlich ist das eine Frage des Preises und dann wird es auch wieder schwieriger, glaube ich.
Jetzt sind wir aber hier im Podcast ja nicht da, um hauptsächlich über die Kantine zu reden.
Aber auch schön, also braucht ja Aufmerksamkeit.
Natürlich, deswegen haben wir es auch mit drin heute. Natürlich wollen wir hauptsächlich über Gourmet-Restaurant Fine Dining sprechen. Allerdings machen wir jetzt trotzdem noch mal einen kurzen Umschlenker. Hat aber auch was mit Fine Dining, glaube ich, zu tun. Du hast ja auch noch seit Neuestem ein Taste Space. Ist ein neuestes Projekt von dir. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist immer tatsächlich die Schwierigste. Also das Schwierigste zum Erklären. Wir haben einen Raum gefunden, wo früher eine Kochschule drin war. Wir haben gesagt Taste und Space. Also wir wollen was schaffen, was nicht, in Anführungsstrichen bitte, nicht so steifes wie ein Gourmet-Restaurant, wir uns aber auch als Köche und als Service und im Wein austoben können. Also sprich, es finden dort Happenings statt, die finden an gewissen Tagen statt und wir können uns dort auch mit den Produkten, mit dem Wein ein bisschen austesten, können ein bisschen rumdoktoren, nenne ich es jetzt mal. Die erste Idee war ja Taste Lab, bevor wir Space entdeckt haben für uns, weil es natürlich auch mit der NASA-Schrift und kommt da dann das Marketing mit hinzu. Es ist aufgebaut zwischen Kochschule, Seminar und Restaurant. Es ist das Team vom Cook 36, das heißt, da die Qualität wird nicht darunter leiden oder was auch immer, sondern wir nehmen uns gewissen Themen an oder auch gewissen Seminarthemen, wie jetzt Käse oder wie unser Pasta-Space oder was auch immer, wo wir uns wirklich frei entfalten können. 12 Gäste, ein Tisch, kommunikativ, locker, T-Shirts an und los.
Ja, du hast das gerade gesagt, ihr habt immer verschiedene Themenabende und beispielsweise steht ja demnächst das Pasta-Space an.
Ja.
Auf was können sich deine Gäste freuen?
Boah, auf 4 Gänge Pasta, aber nicht Pasta im Klassisch, also nicht die Pasta klassisch, sondern wirklich eine kalte Pasta in der Vorspeise aus gelierten Tomatenessenz mit Garnele und einer dekonstruierten Bolognese im Hauptgang. Ich hoffe, die Italiener steinigen mich nicht dafür. Und eine Kakaopasta im Dessert. Also schon auch für uns ein bisschen Challenge, sowas Kreatives zu schaffen. Aber das ist unser kreativer Raum. Neben dem Cook, was natürlich immer sehr, sehr Standard, sehr eingepegelt ist, ist das mein kreatives Spielwissen an Lukas und vom Team.
Du hast ja mittlerweile schon einige Happenings auch durchgeführt.
Ja.
Wie war die Resonanz? Wie ist die Stimmung dabei?
Sehr gut, sehr gut. Durch das, dass halt ein sehr gelassenes Konzept ist und ein sehr offenes und mal in die Küche. Die Küche ist eine Verlängerung vom Tisch im Endeffekt, da kommt gleich die Küche. Kann man da einfach Eindrücke sammeln. Man kann mit dem Lukas reden. Ich bin auch ab und an vor Ort, wenn es die Zeit zulässt. Also ich bin halt eher so der kreative Kopf dahinter. Man kann viel Fragen stellen. Es ist wie ein Seminar. Es wird alles beantwortet. Man kann da sitzen bleiben. Man kann da den Wein austrinken, was wir in der Weinbegleitung hatten. Also ganz locker, ganz unkompliziert.
Fungiert es auch ein bisschen oder finden auch Gerichte, die ihr da auch kreativ ausprobiert, dass ja letzten Endes dann im Gourmet-Restaurant wieder?
Ja, es sind schon 2. Wir hatten ja schon mal den Pasta Space. 2 haben es tatsächlich geschafft. Wir werden es dann immer nur verfeinern und umbauen, logischerweise. Aber es sind 2 Ideen dabei, die werden tatsächlich umgesetzt.
Ja, dann kommen wir als nächstes zu unserer Cheffrage. Ich habe für dich heute eine Frage dabei von meinem vorherigen Gast aus der letzten Episode. Dort war ich zu Gast in der Gourmetstube Einhorn beim 2-Sterne-Koch Peter Girtler. Das ist in Südtirol. Und wie immer, die Frage vorneweg, kennt ihr euch?
Nee.
Schon mal was von ihm gehört?
Schon mal, ja, genau. Das ist so die Standardantwort. Nein, wir kennen uns nicht. Das sind ja ein paar. Tatsächlich, dadurch kannst du, wir werden da nicht jeden kennen, aber namentlich, man kennt die Restaurants in der Regel.
Und Peter hat heute folgende Frage für dich dabei. Und wie es ich finde, mal wieder eine Frage, warum ich die Kategorie selber eigentlich wirklich gern lieb. Und ich bin auch gespannt auf deine Frage an den nächsten Gast dann. Aber ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Hören wir mal rein.
Ja, hallo Daniel. Der Christian hat gerade gesagt, ich soll, darf dir auch eine Frage stellen. Ich habe die Frage jetzt ein bisschen umgemünzt in eine Einladung. Und zwar möchte ich dich fragen, wenn du das nächste Mal nach Südtirol kommst, ob wir zusammen, weil wir hatten ja heute das Thema Apfelstrudel, ob wir zusammen einen Apfelstrudel machen. Das wäre eine coole Geschichte.
Ja, mega. Ja, sicher. Ja, sicher. Also wenn man so Einladung bekommt, Apfelstrudel zu machen in Südtirol, wo die Äpfel wachsen, mit einem 2-Sterne-Koch, jederzeit. Also jederzeit.
Also wenn du runtergehst, du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ja, sicher, 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 sicher.
Wollen wir natürlich wissen, wie es ausgeht.
Ja, mit Sicherheit. Dann machen wir bestimmt ein kleines Video, wenn wir den Apfelstrudel machen. Also freue ich mich. Schöne Einladung. Danke.
Wie würdest du ins Thema Apfelstrudel rangehen? Jetzt frage ich dich.
Boah, Da würde ich tatsächlich jetzt wahrscheinlich mich zurückziehen und einfach mal den Zwei-Sterne-Koch einfach mal auch die Expertise mit einholen wahrscheinlich und würde mit dem dann zusammen das ein bisschen aufbauen.
Hast du spontan auch eine Idee, wie, sag jetzt mal, du es aufs nächste Level heben würdest?
Nee, ich würde den so lassen. Das ist so ein Ding, das fässt man auch nicht. Also ein guter Apfelstrudel, da gibt es eigentlich, wenn die Soße dazu noch passt, da würde ich mich auch nicht dran trauen. Ne? Irgendwas rumzudoktern tatsächlich.
Ja, auch eine Möglichkeit, einen Strudel zu füllen, ist ja der Rhabarber. Ich persönlich liebe ihn eigentlich und freue mich immer auf die jetzige Zeit, wo es ihn endlich wieder gibt. Ich weiß nicht, wie es euch draußen geht beim Zuhören. Seid ihr auch Rhabarberliebhaber oder nicht? Schreibt es mir gerne einfach mal durch. Ich habe mittlerweile auch zwei Pflanzen im Garten. Könnten noch viel mehr sein. Wie stehst du zum Rhabarber? Benutzt du ihn viel?
Megaprodukt. Megaprodukt. Tolle Säure. Kann man süß arbeiten. Kann man in herzhaften Gänge einbauen. Also wirklich auch so ein Allround-Produkt. Schade und auch gut zu einer Sache, dass es nur eine gewisse Zeit lang gibt. Aber kann man echt viel mitmachen. Ein toller Säuregeber. Mega. Den kann man einwecken.
Hast du eine Idee? Weil hauptsächlich ist er ja aus Nachspeise, da kommt ja oftmals das Nachspeise auch vor, wie man in eine Hauptspeise mit einfließen lassen könnte.
Mit Fisch kann ich mir das ganz gut mit vorstellen. Also mit was Geerdetem, wie jetzt Pastinake, Rhabarber, Fisch, Punkt, fertig aus. Kann super verarbeiten, hast eine Säure, eine Süße, ein bisschen so das Dessert-Feeling und dann hast du noch was Geerdetes. Top.
Gibt es Schwierigkeiten bei Verarbeitung vom Rhabarber?
Ja, schön. Aber das, glaube ich, weiß ja jeder und auch die Zuschauer da draußen, dass das echt, wenn er holzig ist, hast du echt Probleme.
Also der richtige Zeitpunkt vom Ernten auch wichtig.
Ja, richtiger Zeitpunkt oder halt gut schälen und viel Muse. Und ja,
bevor wir auf deine Testtour schauen, wollte ich die Gelegenheit mich auch mal nutzen, mich bei allen da draußen zu bedanken, weil The Flying Schlemmer wird mittlerweile schon in 49 Ländern weltweit gehört. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, fürs regelmäßige Zuhören, egal wo ihr euch gerade auf der Welt befindet. Vielleicht könnt ihr mir damit auch mal ein Bild schicken, wo ihr gerade seid auf der Welt. Finde ich auch super, super spannend. Also es sind die von Mauritius über Hongkong die ja vielseitigsten Länder mit vertreten. Und so bei dir, du bist aber auch schon so ein kleiner Influencer. Beziehungsweise klein ist es ja nicht, du hast ja mittlerweile schon eine Riesenreichweite oder eine größere.
Eine größere, also... Ja, das kommt halt mit der Zeit, ne? Also ich mir macht es ja Spaß. Also muss man auch sagen, wir haben ein paar Projekte ja gestartet. Es macht halt auch Spaß irgendwie. Und ich finde, dass der Alltag von einem Koch jetzt nicht nur im High-Class produzierten Segment, sondern auch mal so die Tagessachen halt, finde ich, schon interessant sind. Also ich habe mir früher immer Anthony Bourdain angeguckt. Ich meine, das ist schon lange her, Gott hab ihn selig. Habe ich gern geguckt. War immer also, was du halt gerne geguckt hast. Jetzt nicht nur als Koch, sondern glaube ich auch für die Allgemeinheit. Und das ist halt Instagram oder Facebook oder wie es auch immer heißt. Oder das Wort Influencer ist halt die nächste Generation. Und da will man natürlich auch irgendwo dabei sein, wenn man Spaß dran hat.
Es raubt dir aber auch ja unglaublich viel Zeit. Oder beziehungsweise es kostet ja sehr, sehr viel Zeit. Wie kriegst du das alles unterm Hut? Also wir haben dann die Kantine, wir haben hier das Taste Space, wir haben das Gourmet-Restaurant, dann deine, deine Taste-Tour. Ist ja schon viel.
Ja, ist viel, tatsächlich. Aber Gott sei Dank, durch das, dass ich überall Leute habe, die ja hinter mir stehen und auch für mich auch zum Teil arbeiten, aber das gerne machen, kann man sich, glaube ich, irgendwo Zeiten verschaffen. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich komme nur zum Schlafen, Gott sei Dank. Aber ich habe meine Freiräume. Also ich habe gesagt, wir können alles machen, was wir wollen, aber ich brauche natürlich auch meine Freiräume, weil ich mich nicht mit 40 Jahren irgendwo in der Zwangsjacke irgendwo in einem Raum sitzen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, aber wenn man solche Leute hat, kann man sich darauf verlassen und dann ist dieser, kann man auch solche Sachen machen. Aber es ist immer wichtig, glaube ich, auch fürs Gourmet-Restaurant oder auch für die Kantine oder auch für alle anderen Projekte wie Taste Space, dass man es nicht unbedingt selber machen muss, aber ich finde schon, oder auch die Gäste oder auch die Mitarbeiter sind es wert, dass man vor Ort ist. Zu gewissen Zeiten, an gewissen Tagen.
Jetzt ist es ja so, beziehungsweise wie viel Zeit bleibt ihr denn dann tatsächlich noch für Freizeit? Also 24 Stunden ist ja irgendwie auch begrenzt.
Im Moment eher weniger, aber sonst tatsächlich, also mindestens ein Tag ist Stillstand, wo ich auch Zeit mit meiner Familie oder mit meiner Freundin, / Frau verbringe. Das ist auch ganz wichtig. Das geht nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern man muss ja Zeit für was anderes nehmen. Und auch für seine Hobbys oder was auch immer oder whatever braucht man auch.
Würdest du sagen, ist ein Social-Media-Auftritt für Köche heutzutage ein Muss?
Muss nicht, wenn man keinen Spaß dran hat, glaube ich, aber man sollte es schon haben. Also es ist wichtig. Es ist am Ende wichtig für dich als Person vielleicht, für dich als Marke. Ich würde das gar nicht so als Ego oder irgendwas sehen, sondern auch fürs Marketing unglaublich wichtig. Weil am Ende freuen sich ja die Gäste, wenn sie ins Cook 36 gehen und auch mich sehen oder ich am Tisch komme. Also ist ja auch wie Influenzen am Tisch, ne? Also ist ja das Gleiche im Endeffekt. Und das erwarten, glaube ich, auch die Gäste in solch einer Qualität. Und wenn die viel Geld für diesen Abend da lassen, dass du auch selber präsent bist.
Ja, jetzt hast du ja nicht nur Qualität im Restaurant, sondern ja auch auf deinen Kanälen tatsächlich. Worauf kommt es an? Wie kriegt man es hin? Weil es denkt mir schon, wenn du einen, sag jetzt mal, Scheißauftritt hast im Internet, dann kann das ja auch gleich mal zum negativen Bumerang werden.
Ein gutes Team. Das ist genau das Gleiche. Also mittlerweile habe ich ja einen tollen Freund und einen Begleiter mittlerweile, der auch die Taste Tour filmt. Leo, der macht das auch echt hervorragend. Und da ist auch wieder so eine Teamsache. Also es geht immer nur gemeinsam. Ich bin Koch. Ich kenne jetzt nicht aus, ob das Bild perfekt bearbeitet ist oder was auch immer. Da verlässt man sich auch auf den Termin, aufs Team.
Was hat sich seitdem verändert, seitdem du es so aktiv machst? Hat das mit dir irgendwas gemacht? Hat das was mit dem Restaurant? Wo sind die positiven Auswirkungen?
Also man merkt jetzt mittlerweile nach 5 Jahren, da ich ja schon immer mal dran gearbeitet habe, jetzt mittlerweile sehr aktiv, dass ich jetzt solche Sachen wie mit dir jetzt hier zu sitzen und drüber zu reden, ohne abgehakt zu sein, ohne nervös zu sein, wäre vor 5 Jahren nicht möglich gewesen. Also es macht da mit dir ein bisschen was, es macht es für dich ja einfacher, wenn du auch solche Sachen mal machst. Und der Präsenz halt Grad steigert natürlich ja irgendwo, kommen natürlich Leute oder sehen dich Leute auf der Straße, manchmal ist es unangenehm, manchmal nicht. Aber es hilft ja allen. Also es hilft ein Restaurant, dass das Restaurant voll ist und am Ende hilft es meinen Mitarbeitern, dass sie gut bezahlt werden. Am Ende hilft es allen. Ja. Punkt.
Du hast ja auf YouTube auch beispielsweise auf deinem eigenen YouTube-Channel die Taste Tour. Mit der bist du ja, ich sage jetzt mal, nicht nur bayernweit, sondern ja deutschlandweit auch unterwegs. Also ich glaube, du warst auch in Hamburg. Ja, ja. Was treibst du in der Taste Tour? Was machst du?
Wir haben gesagt, wir wollen neben den Fernsehserien, was es ja gibt, und wollen wir irgendwas schaffen, wo wir Leute besuchen, die es neben meines Erachtens oder die viel leisten in der Gastronomie, ob es jetzt Erzeuger sind, ob es Gastronomen sind, ob es manchmal Kultstätten sind, wollen wir gerne besuchen und wollen denen auch den richtigen Auftritt geben, ohne dabei irgendwie jetzt ein totales TV-Format zu haben, sondern man begleitet mich einfach. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Wir sind natürlich dran, immer zu arbeiten. Die Zuschauer freuen sich, glaube ich, auch über jede neue Folge. Es nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Deswegen haben wir alle 3 Wochen erstmal eine Folge geplant. Wer weiß, was zukünftig noch kommt. Aber wir wollen da schon ein bisschen manchmal Hintergrundstories, manchmal, also erfährt man ja viel, was man so jetzt vielleicht da gar nicht erwartet hätte.
Und ich schimpfe ja immer ein bisschen über das kulinarische Ingolstadt. Aber ich muss sagen, hier in Deggendorf, ihr habt ja mittlerweile 1-2 Sachen schon vorne weg. Natürlich ist das bei uns in Ingolstadt, gibt es auch das ein oder andere schöne Eck, so ist es jetzt auch nicht, aber auch wenn es schwierig zu finden ist. Ich würde dich trotzdem gerne einladen, die 2. Einladung heute.
Ja, das habe ich schon 2.
Wenn du mal Lust hast, dann einfach mal nach Ingolstadt zu kommen. Wir machen dann eine Taste-Tour.
Ja, gerne. Gerne, jederzeit.
Zeig dir da mal ein bisschen die geheimen Ecken oder sag jetzt mal da, wo es ein bisschen Qualität noch gibt. Das gibt nicht viel. Oh Gott, kriegen wir dann einen Anruf.
Ich gehört auch dazu. Freue ich mich. Definitiv. Definitiv. Begleiten wir dich gerne.
Und dann könnt ihr es auf jeden Fall auch alle anschauen, wo in Ingolstadt die geheimen Ecken liegen. Wenn es soweit ist, findet ihr es auf jeden Fall wieder bei uns.
Das ist mit Sicherheit.
Eins muss ich ja Deggendorf lassen. Wie gesagt, ihr habt 2 Sterne-Restaurants mittlerweile. Seit Ende März ist das 2. dazugekommen, das Edel 1 Fine Dining. Wie geht's jetzt damit? Weil jetzt hast du ja ein bisschen auch dein Alleinstellungsmerkmal verloren. Oder wart ihr erstmal ein Trinken, weil ihr so gut befreundet seid?
Nein, das Gute daran ist, und das muss man immer sagen, also die Restaurants, die besternt sind, haben Gott sei Dank alle eine andere Handschrift. Das ist auch die Grundvoraussetzung, glaube ich, vom Guide Michelin. Ich glaube, wenn man die 2 Restaurants an sich vergleicht, sind sie komplett unterschiedlich. Also man sieht es schon auf einen Blick, wenn man sich Fotos vom Interieur oder so anguckt, jetzt ohne den Koch oder was auch immer, zu beurteilen. Das eine ist voll temperiert, warm, das andere ist sehr modern, ein bisschen dunkler. Also man sieht schon alleine vom Ambiente her das. Und da muss ich sagen, da sind wir so unterschiedlich, dass es eher darum geht, zusammenzuarbeiten, dass Deggendorf ein Gourmet-Hotspot werden kann oder über Nacht geworden ist in dem Fall jetzt mittlerweile und wir sehr großes Glück haben und sehr große Chancen für die Zukunft an Deckendorf zu arbeiten, an der Region, an dem Tor zum Bayerischen Wald. Also ist ja wirklich so, weil das, wie du schon gesagt hast, Ingolstadt ist jetzt da leider nicht so gesegnet. Wir haben den Segen und da muss man dran arbeiten und zwar gemeinsam und nicht alleine und nicht gegeneinander, sondern einfach zusammen.
Ja, und es kam ja jetzt erst vor kurzem auch eine Pressemitteilung raus zum Thema zusammen. Du hast quasi auch eine neue Aufgabe hier ein bisschen übernommen.
Ja, ich hab die größere Challenge jetzt zusammenbekommen, zusammen mit André Karl, der ja die K-Gastronomie in dem anderen Gebäude mit mir leitet, in einem Managementverbund. Natürlich wird der Martin Lunze, ist ja der Küchenchef, und Lisa Lemberger, genauso wie der Lukas Sonntag und Josefine Noke in meinem Haus ihre Verantwortung genauso tragen und genauso operativ. Also das bleiben genau die sie sind. Wir haben aber gesagt, wir brauchen für den Hotspot Deckendorf, natürlich müssen wir uns weiterentwickeln. Wenn nicht wir in dem Verbund, was wir jetzt haben, wer dann? Und ja, wir arbeiten jetzt dran.
Was erhofft ihr euch ein bisschen davon?
Dass wir natürlich schon irgendwo eine zielgesetzte Gourmet-Adresse werden. Dass man sagt, hey, du willst gut essen, fahr nach Deckendorf. Das ist schon so das Ziel, dass wir Leute, ich meine, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir nicht nur von den Deckendorfern alle leben können. Stern heißt ja, wenn du in der Gegend bist, sollst du mal dorthin fahren. Wir wollen die Gegend ein bisschen erweitern. Und da muss man natürlich auch mit Marketing, mit allem ein bisschen an uns arbeiten. Wir haben ja unsere Leistung jetzt alle abgeliefert. Jetzt schließen wir alles zusammen und arbeiten weiter dran.
Kam es für dich überraschend, dass quasi ja, das neue Partner-Restaurant, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch einen Stern gekriegt hat? Oder würdest du sagen, der war auf jeden Fall verdient?
Nein, der war auf jeden Fall verdient. Ich meine, die liefern eine tolle Leistung ab. Die haben ja, wir haben auf 3 Monate geschafft, die auf 1 Jahr. Grund war wahrscheinlich die Eröffnung. Also die machen eine tolle Leistung. Es ist ein tolles Restaurant. Die arbeiten toll. Der Martin ist auch noch jung. Der ist auch, glaube ich, 29 oder 28 Jahre. Also brutale Leistung. Und das gehört halt jetzt ausgebaut, ne? Oder wir arbeiten daran weiter. Und das ist eigentlich so das, warum wir gesagt haben, hey, das passt doch super. Super. Warum immer in der Öffentlichkeit ist immer so Konkurrenzdenken? Aber das ist ja im Endeffekt gar nicht. Wir kennen uns untereinander. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Und da arbeiten wir jetzt dran.
Ist ja in vielen Städten auch so, also oftmals frage ich, in Deckendorf brauche ich es nicht fragen, aber in Frankfurt, München, Nürnberg habe ich es überall gefragt, ob die Köche, sage ich jetzt mal, untereinander connected sind und es gibt ja viele WhatsApp-Gruppen tatsächlich untereinander.
Ja, ja.
Bei euch ist es wahrscheinlich ein direkter Austausch.
Ja, sicher und natürlich haben wir auch unsere WhatsApp-Gruppen, also auch die umliegenden, wo jetzt so 70 Kilometer, man kennt sich ja untereinander und man redet, man telefoniert, man geht ja gern zu Kollegen essen, also ich glaube, das Konkurrenzdenken ist eher die, sag ich jetzt mal, Bevölkerung als die Köche. Weil die Köche wissen ja, dass sie unterschiedlich sind. Also ich kenne kein Sterne-Restaurant, was uns ähnelt oder was anderen Sterneköchen ähnelt. Das wird es nie geben. Wird es nie geben. Punkt.
Ja, wir haben es ja vorher schon gesagt, ihr seid ja hier relativ hoch oben über Deckendorf und es ist ja modern eingerichtet bei euch auch. Also es ist ja schon, ja, wie würdest du es beschreiben? Mir fällt es gerade echt schwierig. Also ich habe ja auch Ledersessel mit drin, so eine Art Lounge-Bereich, eine offene Küche.
Ja, das ist der Wiedererkennungswert von Moos. Das haben wir mitgenommen. Also ich habe gesagt, unsere Kamine, da stehen 2 so Edelstahlkamine an den Fenstern. Die habe ich damals selber gebaut, über Nacht, mit natürlich jemandem, der sich mit dem Edelstahl auskennt. Und die Logen haben wir seit 6 Jahren. Ich habe gesagt, wir verändern nur unseren Standort. Ich möchte aber meine Gäste behalten, meinen Namen, mein alles, mein Team. Es ist ja so gekommen, weil wir gesagt haben, wir nehmen Sachen mit aus Moos, die einen Wiedererkennungswert haben. Deswegen sind die Ledersessel da und dann gibt es ja den, nenne ich es jetzt mal, abgegrenzten neueren Bereich, wo wir was Neues geschaffen haben.
Ja, und ihr habt ja auch eine top ausgestattete Küche. Warst du da mit involviert bei der Planung? Also mit Fabian Günzel gesprochen hat, der hat gesagt, es kommt ja wirklich auf jeden Zentimeter drauf an, ja. Wie geht die Tür auf? In welche Richtung, wie ging es dir damit?
Ja, das war halt vor 3 Jahren schon nicht der Plan hinter der Erle Immobiliengruppe mit der Kantine und Veranstaltungen. Wir mussten jetzt schon nochmal nachjustieren, weil es jetzt ein Restaurant geworden ist und du brauchst ein bisschen andere, ja, wie soll man sagen, andere Plätze, andere Positionen für bestimmte Geräte oder was auch immer. Also das war schon nochmal eine kleine Umplanung, aber du musst jeden Zentimeter nutzen, ja. Und es ist meistens, wenn ein Architekt am Werk ist, vergessen die auch manche Sachen, die essentiell sind für Küchen. wie Lagermöglichkeiten. Das ist eigentlich fast, finde ich, mittlerweile noch wichtiger wie der Rest. Und die werden auch manchmal einfach vergessen. Aber musst du schon dahinter sein.
Gibt es jetzt eigentlich was, wo du sagst, das fehlt dir, das wird vergessen oder das wünschst du dir gern?
Nee, weil das, was wir aufholen konnten durch den Umzug oder was wir ergänzen, haben wir jetzt ziemlich ergänzt. Also, was wir ergänzen wollten, ist schon, jetzt passt.
So, ihr Lieben, ich habe immer so einen kleinen Blick auf die Uhr mit. Es war schon wieder. Zeit verrennt immer wie im Flug. Doch ich mache so, wie ich es immer mache. Schlusswort vor der Verabschiedung hast natürlich du. Gibt es noch etwas, das du den Hörern sagen möchtest, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben oder was dir auf jeden Fall wichtig ist? The stage is yours.
Oh, the stage is mine. Okay, also glaube ich, was wichtig ist, wie ich schon vorher gesagt habe, gebt den Köchen auch, wenn sie irgendwo hinter der Theke stehen oder auch den Mitarbeitern, die hinter im Background arbeiten, gebt denen auch die Aufmerksamkeit. Die freuen sich am Abend mal über kühles Bier, wenn ihr einen guten Abend hattet in einem Restaurant. Ich glaube, das ist das, was mir heute irgendwie im Podcast hängen geblieben ist gerade. Das war's eigentlich. Also freut mich, hier zu sein. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielleicht dann in Kombi, in Doppelaufnahme in Deckendorf.
Können wir auch machen.
Ja, also wenn ihr in Zukunft im Restaurant seid oder wo zum Essen seid, nehmt immer ein Bier mit in eurer Tasche. Nicht zum Trinken, weil die Restaurants wollen auch ihren Umsatz machen, sondern gebt es im Anschluss einem Koch.
Der freut sich.
Ja, mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns heute hier aus Deckendorf. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne 5 Sterne bei Apple oder Spotify da lassen. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, denn das hilft immer enorm, den Podcast noch bekannter zu machen. Gerne könnt ihr auch auf dem Flying Schlemmer Instagram-Kanal eure Meinung zur Folge mit uns teilen. Das Rezept vom Daniel findet ihr auch darauf und auch auf der Website als PDF zum Download. In 2 Wochen zur nächsten Folge gibt es wieder eine Special-Folge. Ich sage mal so viel, ich reise nach Berlin. Es ist vielleicht jemand, mit dem ihr im ersten Moment nicht rechnet, aber auch jemand, der auf einem sehr hohen Level kochen kann, auch wenn es kein gelernter Koch ist. Also, lasst euch überraschen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dorthin. Ciao, Servus und macht es gut.